Jetzt erst recht öffentlich glauben. Ich habe euch eine Karikatur mitgebracht. Und eigentlich müssen wir uns jetzt ein bisschen Zeit nehmen, um die zu analysieren. Ich gebe euch ungefähr 20 Sekunden und dann werde ich es auflösen. Aber Karikaturen sind ja immer vielsprachig. Das heißt, sie sagen vieles aus. Aber schaut es euch mal an. Charlie Hebdo, französisches Satire-Magazin, hat Anfang Januar so getitelt. Anne-Claire, kannst du für uns mal übersetzen, was da steht? Ein Jahr danach, der Mörder rennt immer noch. Danke. Jetzt weiß ich auch, was es heißt. Wer soll diese Figur sein? Ich bin es nicht. Ich denke, es ist selbsterklärend, deswegen sage ich es einfach. Es soll eine Art von Gott sein. Ihr seht es da oben an dem Dreieck, an dem Auge darin, an der alten Mann-Vorstellung. Charlie Hebdo sagt, der wahre Täter, ihr erinnert euch an dieses Attentat, was da in der Redaktion in Paris passiert ist, der wahre Täter davon ist immer noch auf freiem Fuß. Wer? Gott. Religion. Gott ist der wirklich Verantwortliche für die Anschläge da vor einem Jahr. Weil er Menschen dazu anstiftet, gewalttätig zu werden. Gott und der Glaube an ihn müssen verschwinden aus unserer Gesellschaft. Das ist das, wie ich die Karikatur interpretiere. Sie müssen verschwinden, damit Frieden herrschen kann. Sie müssen zumindest ganz in den privaten Bereich rücken. Und hier, wenn ihr euch das Bild anschaut, geht es nicht nur um den muslimischen Gott. Hier geht es um Gott in all seinen Formatierungen, um jegliche Art von Religion. In diesen Wochen und in diesen Monaten, in den letzten Jahren vielleicht sogar, hängt in Deutschland viel Misstrauen und Unsicherheit in der Luft. Das ist so der Hintergrund, auf dem wir unsere Gottesdienstserie, dieses Jetzt erst recht, konstruiert haben. Und Charlie Hebdo vertritt eine Antwort darauf, die in den letzten Jahrzehnten, den letzten Jahrhunderten ganz oft gegeben wurde. Religion muss aus der Öffentlichkeit verschwinden. Und das betonen sie jetzt nochmal besonders, wo eine Religion jetzt ganz besonders in den Fokus der Öffentlichkeit rückt. Also wenn ihr euch mal überlegt, jeden Tag, wenn man Tagesschau anschaut oder heute, wird es in irgendeiner Weise zum Beispiel um den Islam gehen. Das war vor einigen Jahren nicht so, dass eine Religion so die Themen des Tages dominiert hat, dass sie jeden Tag vorgekommen ist. Das muss man erstmal schaffen. Das heißt, da ist eine Religion, die drängt in die Öffentlichkeit. Und dieses Magazin hier sagt, alle Religionen raus, jetzt erst recht in diesen Tagen. Gott muss verjagt werden und die Vernunft muss wieder auf den Thron gesetzt werden. Das sieht man jetzt in diesem Bild hier nicht, aber das ist das, was dahinter steht. Das heißt, wir können eigentlich zu einer Grundfrage vielleicht durchdringen, wenn wir dieses Bild anschauen, die lautet, wie können wir Menschen hier auf dieser Erde in Frieden zusammenleben? Das ist so die Grundfrage, die dahinter steht. Wie können wir in Frieden zusammenleben? Und die These ist, wenn Gott verschwindet. Jetzt erst recht. Und ich halte dagegen, jetzt erst recht, wenn wir öffentlich glauben und wenn Gott noch mehr in unserer Gesellschaft vorkommt. Darum geht es heute Abend in dem, was ich euch sagen möchte. Jetzt erst recht ein Plädoyer für öffentlichen Glauben. Ich sage bewusst Plädoyer, es ist eigentlich in dem Sinne keine Predigt. Ich probiere heute mal was Extremeres aus, und zwar eine Art von theologischem Vortrag. Das heißt, ich werde nicht so viele lustige Geschichten erzählen wie sonst. Ich werde nicht so viel Privaterbauliches erzählen, sondern ich werde einfach mal versuchen, dieses Thema öffentlich Glauben theologisch zu beleuchten. Das heißt, es wird ein wenig theoretisch und es fordert euch heraus, mit eurem Köpfchen dabei zu sein. Für alle, deren Ding das nicht so ist, lasst euch mal drauf ein. Nächstes Mal wird es wieder anders. Aber ich habe gedacht, das kann man einfach mal so machen. Und dieser Vortrag ist dazu da, das Feld ein bisschen abzustecken. Ich habe gemerkt, beim Vorbereiten eigentlich können wir die nächsten 2 Monate darüber reden, aber ich versuche es einfach mal in einem kurzen Vortrag, das Feld abzustecken, in dem öffentlicher Glaube lebbar sein könnte. Und danach dürft ihr dann mit uns zusammen darüber diskutieren. Das heißt, im Anschluss wird es hier eine Podiumsdiskussion geben, an der jeder teilhaben kann. Das heißt, könnt euch besonders merken, was euch gefällt oder was euch ärgert und es dann danach direkt einbringen. Wie möchte ich vorgehen? 4 Punkte. Erstens, verstehen, warum Religion Angst macht. Weil wir sind doch eigentlich ziemlich nett. Also wer sollte vor uns Angst haben? Zweitens, einen Blick auf die Alternativen werfen. Wenn nicht Religion in der Öffentlichkeit, was dann? Drittens möchte ich darlegen, warum Glaube sich in der Öffentlichkeit gerade entfaltet. Und viertens möchte ich dann zeigen, unter welchen Bedingungen öffentlicher Glaube Gehör finden kann. Unter welchen Bedingungen kann unser Glaube Gehör finden? Ja, so läuft das. Jetzt erst recht, öffentlich glauben. Öffentlichkeit, was ist es eigentlich? Vielleicht müssen wir das am Anfang mal klären. Öffentlichkeit bezeichnet jenen gesellschaftlichen Bereich, der über den privaten, persönlichen, relativ begrenzten Bereich hinausgeht. Das ist erstmal ziemlich logisch. Das heißt, etwas, das für die Allgemeinheit offen ist. Und es gibt natürlich nicht die Öffentlichkeit, an der die Oma vom Dorf und der Frankfurter Gangster Tini beide partizipieren würden. Also es gibt nicht die eine Öffentlichkeit, wo wenn man da was sagt, dann kriegt es jeder mit. Die gibt es nicht. Es gibt eigentlich viele Öffentlichkeiten. Deswegen müsste man vielleicht davon reden, dass es mir darum geht, öffentlicher zu glauben. Also so zu glauben, dass auch Themen, die nicht nur zwischen Kirchenwänden besprochen werden, vorkommen dürfen. Oder so zu glauben, dass auch Leute, die nicht einen Fisch auf dem Auto kleben haben, mitreden können. Das wäre für mich öffentlicher zu glauben. Also ich möchte verstehen, warum Religion Angst macht. Warum unsere Religion, das Christentum, meine Religion, Angst macht. Wir feiern 2017 500 Jahre Reformation. Und Luthers Erkenntnisse, die haben viele Menschen befreit. Aber seine Erkenntnisse haben auch politische Konsequenzen nach sich gezogen. Könnt man an euren Geschichtsunterricht zurückdenken. Auf einmal gab es nicht nur die eine große Kirche, die mit dem Kaisertum verheiratet war, sondern es gab verschiedene Kirchen, katholisch, lutherisch, reformiert. Und jeder Fürst in Deutschland durfte sich aussuchen, mit welcher Religion er sich vermählen mochte. Und das bedeutete dann, wenn du in dem Bereich von einem Fürst gelebt hast und der gesagt hat, katholisch, wir sind katholisch, dann war jeder in dieser Region katholisch. Und so gingen Kirche und Staat, so die einzelnen Bereiche, also die Frage nach Wahrheit und die Frage nach Macht, die gingen fein Hand in Hand. Und dieser relative Friedenszustand, der hielt gut 60 Jahre, dass da katholisch neben evangelisch einzelne Fürsten nebeneinander existiert haben. 1618 kam es dann aber zu dem längsten Krieg, den Deutschland je gesehen hat. 30-jähriger Krieg. Das war ein Krieg, in dem man die Frage nach Macht und nach Wahrheit nicht mehr auseinandergekriegt hat. Ein Krieg, in dem man damit rechnen musste, dass Fremde dir die Kehle durchgeschnitten haben, einfach nur, weil du evangelisch warst oder katholisch warst. Einfach, weil du nicht zu ihrer Religion gehört hast. Und die traurigen Fakten am Ende dieses Krieges nach 30 Jahren waren von 18 Millionen Einwohnern gerade mal noch 6 Millionen übrig. Also es ist ein unvorstellbar grausamer Krieg. Man könnte vereinfacht sagen, da waren 2 Könige, die sich um den Thron gestritten haben. Wer auf dem Thron sitzt, der darf bestimmen, was wahr und was falsch ist. Und ich habe euch die 2 Könige mal mitgebracht. Hier ist der eine, Hier ist der andere. Ein bisschen Spaß muss dann doch noch sein. So, das habe ich selber gemacht. Sieht schön aus, oder? Also, in diesen Jahren, als die Könige um den Thron, zusammen mit den Religionen um den Thron streiten, in diesen Jahren sitzt ein gewisser René, ein René Descartes, ja, nicht ich, René Descartes, an seinem Philosophiertisch. Und er fragt sich so, woher bekomme ich eigentlich Gewissheit, dass das, was vor mir ist, wirklich ist? Woher weiß ich, dass das hier wirklich ein Tisch ist? Also so dieser Matrix-Verdacht. Was, wenn alles ganz anders ist? Was, wenn alles, was ich gelernt habe, nicht trägt? Was, wenn ich verarscht wurde? Und das, was er sich da fragt, ist nicht nur ein Gedankenspiel, sondern ist auch eine Überlebensfrage. Denn er schreibt genau in diesen Tagen, in denen sich die verschiedenen Kirchenvertreter, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, die Köpfe einhauen, um die Frage nach Wahrheit. Und er ist aufgewachsen und hat von einer Seite die Wahrheit gehört und hat gesagt, so ist es. Und er merkt jetzt, dass diese Wahrheit oder diese Theorie dazu führen kann, dass Menschen Andersgläubigen deswegen an den Kragen wollen. Und deswegen fragt er sich, gibt es denn eine verlässliche Quelle nach Erkenntnis, die neutral ist? Eine verlässliche Quelle, die nicht dieser Seite angehört oder dieser Seite? Gibt es einen neutralen Standpunkt jenseits von religiösen Bindungen, jenseits von religiösen Loyalitäten? Und er findet einen neutralen Boden. Er findet sein Fundament in der Einsicht, eine Sache gibt es, an der ich nicht mehr zweifeln kann. Eine Sache gibt es, die mir Gewissheit schenkt. Nämlich die Sache, dass ich selbst gerade hier zweifle. Da ist irgendjemand, der denkt, da ist irgendjemand, der zweifelt. Ob das, was da außen ist, genau richtig ist, das weiß ich nicht so genau. Aber dass da jemand ist, der denkt und zweifelt, das spüre ich. Also findet er seinen neutralen Boden in sich selbst. In der Vernunft, in einer Art von desengagierter Vernunft. Das heißt, in einer Vernunft, die nicht von einer Seite involviert ist, die von außen auf die Dinge schauen kann. Und man kann sagen, dass das Projekt der Moderne, für die Descartes ein wichtiger Vertreter war, ja eigentlich das Projekt war, die desengagierte Vernunft auf den Thron zu setzen. Also hier die Könige, vor allem die religiösen Könige, vom Thron zu schießen und die Vernunft draufzusetzen, die auf neutralem Boden steht. Und es ist ziemlich interessant, in welcher Zeit das passiert ist, eben dass Descartes da auf diese religiösen Machtspielchen reagiert. Du könntest jetzt einwenden, aber in der Zeit wurde ja Religion instrumentalisiert. Da haben ja Machthaber sich von Religion bedient und deswegen anderen die Köpfe eingeschlagen. Nur deshalb ist es zum Krieg gekommen. Ja, aber anderes Beispiel. Im Jahr 1553 wird der Theologe Miguel, heißt er mit Vorname, zum Tode verurteilt. Er wird in Genf bei lebendigem Leibe verbrannt. Was hat er verbockt? Er hat die falsche theologische Theorie vertreten. Und ein gewisser Herr Calvin, der war in der Schweiz genauso wichtig wie Luther für uns, der Vater der reformierten Kirche, hat diesen Mann gefunden, als er nach Genf eingereist ist und hat gesagt, dieser Mann hier, der verbreitet Irrlehren und muss getötet werden. Und keiner der anderen Reformatoren, nicht Luther oder Zwingli oder wer sonst, hat was dagegen eingewandt. Der Mann wurde bei lebendigem Leibe verbrannt, weil er das Falsche geglaubt und vertreten hat. Sam Harris ist einer der momentan lautesten Stimmen des Atheismus, die so in die Welt schreien, warum es Religion nicht geben sollte. Und er sagt, höchste Ziele legitimieren alle, auch die furchtbarsten Mittel. Höchste Ziele legitimieren alle, auch die furchtbarsten Mittel. Da kann man zum Beispiel an das denken, was Calvin gemacht hat. Das höchste Ziel, die reine Lehre, legitimiert auch, dass ich den Mensch töte, der die falsche Lehre verbreitet. Das ist das, was wir heute vom IS hören. Das höchste Ziel ist die alleinige Herrschaft Allahs. Und dieses Ziel legitimiert alle Mittel, nämlich alle Andersgläubigen oder die, die sich dagegen wenden, zu töten. Man hat heute Angst vor Religion in der Öffentlichkeit, weil Religion übergriffig ist. Manchmal nur, indem sie den moralischen Zeigefinger zeigt und sagt, leb so, dann lebst du richtig. Aber in anderen Fällen auch, indem sie wirklich handgreiflich wird und Menschen ans Leben möchte. Und ich würde nicht behaupten, dass jeder in Deutschland reflektiert so denkt und denkt, ach, die Religionen, die haben doch, was sie alles angerichtet haben und so weiter. Aber ich glaube, dass es in unserem kulturellen Erbe tief drinsteckt, dass wir skeptisch gegenüber diesen höchsten Zielen geworden sind, weil wir wissen, was sie mit Menschen machen können. Also es ist das Projekt der Moderne geworden. Die beiden streitenden Könige sollen entmachtet werden und die Vernunft, die Desengagierte, soll auf den Thron gesetzt werden. Ich möchte einen kurzen Blick auf die Alternativen werfen. Wie ging es dann im 20. Jahrhundert? Mit einem großen Sprung mache ich jetzt weiter. Wir haben da ziemlich schmerzlich zu spüren bekommen, dass nicht nur Religion, sondern auch andere Ideologien wie Marxismus, Kommunismus, Nationalsozialismus das Gleiche mit sich gebracht haben, nämlich höchste Ziele. Höchste Ziele. Man könnte es mit Karl Popper so auf den Punkt bringen, der Versuch, den Himmel auf Erden einzurichten, wie es der Nationalsozialismus auch versucht hat, wie es die ganzen Ismen versucht haben, erzeugt stets die Hölle. So hat er das 20. Jahrhundert zusammengefasst. Der Versuch, den Himmel auf der Erde zu errichten, erzeugt stets die Hölle. Ich glaube, dass unsere Zeit davon geprägt ist, dass Menschen höchst skeptisch gegenüber höchsten Zielen sind, gegenüber großen Begriffen, weil sie Angst davor haben, dass diese höchsten Ziele alle Mittel rechtfertigen könnten. Also weg mit all den höchsten Zielen, einfach nur noch die eine Vernunft. Danach wird auch heute noch gerufen, die eine Vernunft, die macht's. Doch die Frage ist, was ist eigentlich Vernunft? Wer legt fest, was vernünftig ist? Die Vernunft selbst. Ach ja, da wird's schwierig. Die desengagierte Vernunft, den absolut neutralen Boden, den gibt es nicht. Das weiß man heute. Ihr müsst euch zum Beispiel angucken, welche Positionen es zur Griechenland-Finanzkrise gab. Ich fand es immer wieder überraschend, wenn man irgendwelche Nobelpreisträger gelesen hat, Wirtschaftsnobelpreisträger, die unfassbar schlau sind und sehr vernünftig und die zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Wo ist die eine Vernunft? Jeder Mensch, der vernünftig sprechen will, ist involviert in seine Geschichte, in seine Tradition, in seine Werte. Das heißt, den neutralen Punkt, von dem man aus vernünftig sprechen könnte, der Punkt, von dem man Richter sein könnte, ganz, ganz ohne Loyalitäten, in denen man drin hängt, den gibt es nicht. Den gibt es nicht. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man die Vernunft allein auf den Thron setzen möchte. Denn Vernunft allein ist nicht in der Lage, Frieden zu stiften. Ich glaube, da sind wir heute. So, wir haben gemerkt, dass die höchsten Ziele vieles zerstören, dass Religionen, die eigentlich Frieden stiften möchten, dafür das Böse, das, was nicht zu ihnen passt, einfach ausmerzen. Aber dass auch die alternative Vernunft alleine nicht den Frieden stiften konnte. Also was kann heute Frieden stiften? Und da komme ich zum dritten Punkt, warum ich glaube, dass sich unser Glaube in der Öffentlichkeit gerade entfaltet und warum ich das so für wichtig halte. Ich glaube, dass wir jetzt vor zwei falschen Alternativen stehen. Entweder ist Glaube übergriffig, so wie ich ihn eben beschrieben habe, dass er den anderen diktiert, wie sie das Leben zu führen haben oder ihn sogar an die Kehle möchte. Oder Glaube zieht sich zurück, ganz ins Private und sagt, okay, dann mache ich das für mich, dann glaube ich an meinen Gott und alles andere ist mir wurscht. Ich bringe das nicht in die Öffentlichkeit ein, dann hat auch keine Angst, dann passt das schon. Warum glaube ich, dass auch Rückzug eine falsche Alternative ist? Ich glaube, dass heute viele Stimmen um Aufmerksamkeit kreischen und heischen. Und die zentrale Frage ist heute wieder, wer kann Frieden stiften? Und man könnte vielleicht sagen, dass wir wieder diesen Thron vor Augen haben, nur dass jetzt noch viel mehr Teilnehmer um den Platz auf dem Thron buhlen. Das heißt, viele verschiedene Vernunftformatierungen, viele verschiedene religiöse, ideologische Formatierungen. Viele streiten um diesen Thron, der sagen darf, was wahr und was falsch ist. Und bisher hat es keine der Parteien vermocht, alleine Frieden zu stiften. Entweder sie hat es nur unter sich gemacht und sich zurückgezogen, oder sie hat versucht, die anderen einzuverleiben und ihnen ihr eigenes System aufzuzwingen. Und ich sage, Glaube entfaltet sich in der Öffentlichkeit. Warum? Ich habe euch da ein paar Stichpunkte mitgebracht. Ich glaube, er entfaltet sich in der Öffentlichkeit, weil Gott selbst seinen Frieden, die Bibel spricht davon Shalom, das ist mehr als die Abwesenheit von Gewalt, sondern es ist mehr das wirklich versöhnte und heile Zusammenleben. Gott bringt diesen Frieden in die Welt hinein, das heißt nicht nur in die Kirche, sondern er möchte die Kirche dafür haben, dass sie mit ihm mitwirkt, um Frieden in dieser Welt zu verbreiten. Nicht nur unter sich. Ich glaube, dass Kirche gerade ganz bei sich selbst ist, wenn sie unter anderen lebt. Kirche ist nur bei sich selbst wirklich, wenn sie unter anderen lebt. Denn wenn sie mit anderen das Leben teilt, entdeckt sie, was sie selbst trägt. Ich glaube, wir erkennen unseren Gott besser, wenn wir mit Menschen zusammenleben, die ihn noch nicht kennen. Und wenn wir ihm davon erzählen, wenn wir die Probleme und Fragen der Menschen teilen, die um uns herum sind, dann lernen wir unseren eigenen Gott besser kennen, dann verstehen wir ihn mehr. Dann lernen wir mehr, was es heißt, andere zu lieben. Und ich glaube, dass der christliche Glaube eine andere Geschichte erzählt. Eine andere Geschichte als diese Geschichte, die Charlie Hebdo erzählt. Eine andere Geschichte als die Geschichte des gewalttätigen Gottes, der übergriffig ist. Sondern sie erzählt die Geschichte, dass Gott so ein großes Interesse an diesen Menschen hatte, dass er selbst einer von ihnen wird, in die Nachbarschaft zieht. Und er hat so viel große Zuwendungslust, er hat ja solche umwerfenden Lehren und einen ungeheuren Anspruch an dieses Leben, dass die Menschen, die ihm begegnen, misstrauisch werden. Dass sie ihn sogar töten wollen. Und statt sich gegen sie zu wehren, lässt dieser Gott es zu. Er stirbt für seine Feinde. Das ist das Zentrum unseres Glaubens, dass wir einen Gott haben, der für seine Feinde stirbt, lieber als übergriffig sie unter seine Herrschaft zu zwingen. Die Karikatur, ich glaube, die stellt unseren Gott nicht dar. Unser Gott kommt nicht, um einzunehmen, sondern er kommt, um zu bitten, lasst euch versöhnen mit mir. Das ist eine Bitte und kein Befehl. Und zu guter Letzt glaube ich, dass ich Glaube in der Öffentlichkeit entfaltet und da auch entfalten muss, weil er auch von einer neuen Welt erzählt, die Gott schafft. Von einer neuen Welt, in der wirklich Frieden herrscht. Und diese neue Welt, die ist nicht absehbar. Man kann nicht an dieser Welt hier ablesen, dass es eine neue geben wird. Man kann nicht sagen, nachdem ich alles analysiert habe, kann ich dir erklären, dass irgendwann eine neue Welt kommt. Das steckt hier noch nicht drin, sondern das ist eine pure Überraschung. Das ist was von außen kommt. Und diese Überraschung braucht eine Stimme, die von ihr erzählt. Also das sind für mich starke Gründe dafür, warum Glaube sich gerade in der Öffentlichkeit entfaltet und nicht nur zwischen Kirchenwänden. Und zu guter Letzt möchte ich darauf zu sprechen kommen, unter welchen Bedingungen diese Punkte jetzt auch wirklich wahr werden können. Also unter welchen Bedingungen christlicher Glaube Gehör finden kann. Unter welchen Bedingungen die Menschen nicht sagen, bleib mir davon vom Leib, das macht mir Angst, das ist totalitär, das ist übergriffig. Das wollte ich euch noch zeigen. Das haben die Marburger Medien, eine christliche Medienorganisation, als Reaktion darauf in der FAZ gedruckt. Vielleicht hat es jemand von euch gesehen, es hat, glaube ich, eine halbe Seite oder so eingenommen, als Reaktion auf Charlie Hebdo. Gott ist da nicht auf der Flucht, auch mit diesem Impuls, das ist nicht unser Gott, von dem ihr redet. Aber ich glaube, dass man das nur sagen darf, wenn man die anderen verstanden hat. Wenn man verstanden hat, warum Glaube Angst macht, kann man auch sagen, ich verstehe, warum du Angst hast, aber ich glaube nicht, dass es unser Gott ist. Also zum letzten Punkt. Unter welchen Bedingungen christlicher Glaube Gehör finden kann? Mir kommt es manchmal so vor, als ob wir Christen, die wir uns manchmal Königskinder nennen, uns so verhalten, als ob auch wir uns gerne auf diesen Thron setzen würden. Das heißt, als ob wir, nachdem wir Gott kennengelernt haben, jetzt in so einem göttlichen Schloss wohnen und uns täglich löffelweise Weisheit reinziehen. So. Und um die dann irgendwann, nachdem wir uns satt gegessen haben, jeden Tag mal rauszugehen. Und manche von uns sagen sich, ich bin satt und glücklich. Und andere sind eher so drauf, die sagen, ich bin satt und das möchte ich den anderen zeigen. Ich habe mich mit Weisheit vollgegessen und ich gebe was von meiner Weisheit ab. Und ich glaube, dass wir uns da überschätzen, wenn wir so denken, dass wir die Weisheit komplett mit Löffeln gefressen hätten und die jetzt einfach weiter verschenken könnten. Denn, also ich kann nur von mir selbst sprechen, aber ich weiß als Christ bei weitem nicht alles. Ich bin nicht in jeder Situation stark. Ich fühle mich eher oft in der gleichen Situation wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ich bin genauso abhängig wie alle anderen. Ich bin abhängig von Gesundheit. Ich bin abhängig von der Situation, in der ich lebe. Ich bin abhängig von Beziehungen, wie andere Menschen zu mir sind. Auch ich bin ohne absolute Sicherheiten. Das ist meine Situation. Ich fühle mich eher, wenn man es stereotypisch sagen würde, nicht wie ein König, sondern eher wie ein Bettler. Ein Bettler, der eben bedürftig ist, der es braucht, dass er was versteht, der es braucht, dass sich andere um ihn kümmern, der Gesundheit braucht, der all das braucht, was ihm von außen gegeben wird. Ich fühle mich eher wie ein Bettler als wie ein König. Und ich glaube, dass es unsere menschliche Situation so ist, dass wir alle irgendwie angewiesen und abhängig sind. Und ich würde unser Christsein so erklären, dass wir wie die anderen auch Bettler sind, aber Bettler, die jemanden kennen, der jeden Tag zu ihnen kommt, um mit ihnen gemeinsam zu essen. Ich würde sagen, dass ich jemanden kenne, der jeden Tag zu mir kommt und mit mir das Brot teilt. Und ich kann anderen davon erzählen und sagen, komm mit, derjenige möchte auch zu dir kommen. Der möchte auch mit dir das Brot teilen. Ich weiß noch nicht alles. Ich bin bei weitem nicht fertig. Ich habe ein paar Brotstücke der Weisheit gegessen, aber ich habe sie mir nicht mit Löffeln reingezogen. Und ich glaube, dass das vielleicht ein bisschen trifft, was Paulus damit meint, wenn er sagt, wir Christen verkünden nicht uns selbst, sondern wir verkünden Christus. Ich erzähle nicht von mir und wie wahnsinnig toll ich bin, seitdem ich Christ bin, sondern ich erzähle von dem, der mir was zu essen gibt, von Christus. Und ich lade andere ein, ihn kennenzulernen, diese Person, und nicht meine wahren Sprüche, diese Person. Also nicht Könige, sondern Bettler. Aber Könige mit einem dicken Glauben. Einem dicken statt einem dünnen Glauben. Was ist das für eine seltsame Unterscheidung? Das die habe ich mir geborgt von einem Theologen, aus, der ist Miroslav Volf. Und der erzählt davon, wie er ist selbst als Kroate aufgewachsen und hat diesen serbisch-kroatischen Krieg hautnah mitbekommen. Und erzählt davon, wie zum Beispiel ein Serbe, nachdem ein Dorf erobert wurde, aus seinem Panzer drei Finger streckt. Das Zeichen für die heilige Dreifaltigkeit, Dreieinigkeit. Und sagt damit, alle Ehre Gott, er hat mir geholfen, dieses Dorf einzunehmen. Halleluja. So. Und Wolf sagt, das ist ein dünner Glaube. Das ist nämlich ein Glaube, der einfach nur einen Satz nimmt und sagt, es ist gut gelaufen, also ist Gott auf meiner Seite. Aber die Art und Weise, wie gelebt wird, die entspricht nicht dem, wie dieser Gott ist. Die Art und Weise, wie Jesus gelebt hat, war gewaltfrei. Die Art und Weise, wie Jesus gelebt hat, war, dass er sich für andere hingegeben hat und nicht andere umgebracht hat. Das heißt, ein dicker Glaube ist nicht nur ein Glaube, der die tollen Sachen Gott zuschreibt, sondern der auf die Art und Weise lebt, wie Jesus gelebt hat, der sich daran orientiert. Ein dünner Glaube wäre das, was jetzt auch zum Beispiel Calvin da gemacht hat, indem er den Mann verbrennen lassen hat. Das ist einfach nur für die Wahrheit jemanden opfern, aber es entspricht nicht dem, wie Jesus es getan hätte. Ein Glaube, der für seine eigenen höchsten Ziele andere instrumentalisiert, ist ein dünner Glaube. Und ich glaube, dass wir einen dicken Glauben brauchen. Und ich glaube zu guter Letzt, dass wir schmale Worte statt dick aufgetragene Worte brauchen. Ich habe euch vorhin davon erzählt, dass in unserer Zeit die großen Worte verdächtig geworden sind. Und ich glaube, dass wir uns gut überlegen müssen, mit welchen Worten wir unseren Gott reflektieren. Ich erzähle euch ein kleines Beispiel. Es gab einen psychologischen Test, in der das Kriminalitätsproblem von einer fiktiven Stadt beschrieben wurde. Und der Test oder das Ergebnis davon wurde aufgeschrieben mit den Statistiken und es gab einen jeweils kleinen Text dazu. Und der Text war komplett gleich. Nur einmal wurde die Kriminalität als wildes Tier beschrieben und im anderen Fall wurde die Kriminalität als Virus beschrieben. Und die Probanden sollten jeweils ihren Text durchlesen und danach schreiben, wie man jetzt damit vorgehen soll. Und es war ziemlich eindeutig das Ergebnis, die Teilnehmer, wo Kriminalität als wildes Tier beschrieben wurde, die haben dafür plädiert, dass man das Verbrechen hartnäckig jagen muss, dass man es ins Gefängnis stecken muss und strengere Gesetze erlassen muss. Wildes Tier, ins Gefängnis stecken, jagen, strengere Gesetze. Da, wo von einem Virus gesprochen wurde, haben die anderen gesagt, man muss die Ursache erforschen, man muss Armut bekämpfen und man muss die Bildung verbessern. Also einmal jagen, ins Gefängnis stecken, Gesetze, bei dem anderen mal Ursachen erforschen, Armut bekämpfen, in Bildung verbessern. Und beide Seiten haben jeweils ihre Antwort damit belegt, dass die Zahlen das ja zeigen. Haben einfach auf die Statistiken verwiesen. Das bedeutet, die Worte, die wir wählen, die führen uns auf eine Spur. Die Worte, die wir wählen, die führen uns innerlich auf den Weg. Und deswegen bin ich dafür, dass wir unsere Worte weise wählen und schmale Worte wählen. Manchmal reden Christen davon, dass sie das Land einnehmen, dass sie herrschen werden, dass Gott als großer König kommt und sich dieses Land untertan macht. Und natürlich meinen sie in der Regel nicht, dass Gott alle umbringt. Aber das sind Metaphern, die andere eben auf eine Spur bringen, die das Bild Gottes verdunkeln. Versteht ihr, was ich meine? Also wenn wir mit Metaphern von Gott reden, dann lasst uns drüber nachdenken, dass sie nicht großspurig, dick aufgetragen sind, sondern dass es schmale Worte sind, die verständlich sind. Mit schmale Worte meine ich, erzähl deine Geschichte. Erzähl die Geschichte, wie du Gott erfahren hast, was du von Gott verstehst. Aber denk einfach drüber nach, was deine Worte sagen und wo sie andere hinführen können. Also das ist mein Plädoyer heute, dass wir einen öffentlichen Glauben brauchen, weil das diese Welt braucht, aber dass dieser öffentliche Glaube in der Haltung eines Bettlers mit einem dicken Glauben und schmalen Worten transportiert werden muss, um verstanden zu werden. Konkret heißt das für mich zum Beispiel, dass wir ab mit dieser Predigt einen Blog starten werden von der Subzone, wo ich zum Beispiel die Predigten, das wird jetzt der erste Text sein, den ich auf diesen Blog stelle, um mit anderen darüber zu diskutieren, vielleicht auch mit euch. Und wir werden noch, also werden über diesen Blog noch, werden ihn zusammen entwickeln, mal sehen, was dabei rauskommt. Also jeder von euch, der Interesse hat, mal einen Blogartikel beizuliefern, der darf das gerne machen. Und ein Hintergrund von dem Ganzen ist, dass wir öffentlich glauben wollen. Also die wenigsten Menschen kommen halt einfach hier runter und reden mit uns, aber vielleicht klickt man mal auf einen Blogartikel, wenn du den teilst und sagst, hier, lies mal, finde ich interessant oder so, und diskutiert dann darüber. Das ist ein Versuch, wie wir gemeinsam öffentlich glauben können, dass wir unsere Inhalte hier nach außen teilen. Das war mein Vortrag dazu.